Willkommen bei Der Bestseller Code, der Podcast von Nummer 1 Spiegel-Bestseller-Autorin Beate Balz und mehrfach Spiegel-Bestseller-Autor und Ghostwriter Jan Bargfrede. Für alle, die mit ihrem Buch mehr erreichen wollen, Sichtbarkeit, Kunden, Umsatz und eine Botschaft, die bleibt. Klartext, Know-how und echte Bestseller-Geheimnisse. Jede Woche neu.
Beate, eine Frage an dich am Anfang. Du bist ja Spiegel-Bestseller-Autorin. Da stecken schon mal zwei Sachen drin. Das eine ist, du bist Autorin. Du hast also mal mindestens ein Buch fertig geschrieben. Ich glaube mehr. Und das andere ist, du bist damit auf die Spiegel-Bestseller-Liste gekommen, was auch nicht ganz einfach ist, nicht ganz selbstverständlich ist. Aber über allem steht die Frage, wolltest du immer schon ein Buch schreiben, so wie man das immer wieder hört?
Da kann ich ganz kurz antworten. Nö, ist die Antwort. Denn ich hatte das überhaupt nicht auf dem Plan. Ich habe ja zu der Zeit, habe ich schön Einfamilienhäuser geplant und verkauft. Und Buch schreiben, ich meine, ich und Buch, also nee. Aber das Leben ist ja eben immer, hat ja immer andere Wendungen sozusagen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Business-Mentor, eigentlich für meine Hausbaugeschichte. Und der sagte immer zu mir, schreib doch mal ein Buch. Und da dachte ich mir, naja, ein Buch, ach, ist ja alles auch so umständlich und ach, naja, nee. Und es, der Druck intensivierte sich ein wenig. Und da dachte ich irgendwie, ja, warum eigentlich nicht? Und na, wenn ich schon schreibe, dann will ich es natürlich auch versuchen, auf die Bestsellerliste zu schaffen. Und naja, dann habe ich mich richtig reingekniet und siehe da, es hat richtig gut funktioniert. Es ist alles aufgegangen. Und ja, da hat es dann bis ganz nach oben gereicht. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, ein Glück ist es so gekommen. Denn
Ja.
ich glaube, wir beide wissen, was das für ein Potenzial ist, oder? Deshalb bin ich ja gespannt. Erzähl doch mal, wie war es bei dir?
Genau, heute wissen wir es, ne? Vorher, zumindest für mich kann ich sagen, vorher wusste ich es nicht ganz genau. Bei mir war es so, ich hatte klassisch eine Agentur eigentlich. Ich scheue immer den Begriff Werbeagentur. Weil das so, weiß ich auch nicht, das klingt so ein bisschen wie Politiker und solche Sachen, da möchte man eigentlich nicht unbedingt in den Pool geschmissen werden. Werbeagentur hat nicht immer den besten Ruf, weil die auch, glaube ich, ein paar Sachen für ihre Kunden nicht immer ganz gut machen. Was mein Thema in der Nische schon war, war das Wissen von Experten irgendwie auf die Strecke zu bringen. Das hatte ich immer schon gemacht und eine der Geschichten, die dabei passiert war, waren eigentlich Ghostwritings für Bücher. Es hat mir immer Spaß gemacht, mit dem Wissen der Experten zu arbeiten und da zu schauen, wie kann man daraus ein Produkt machen. Und irgendeiner fragte dann mal, den kennt man auch, aber das sage ich jetzt nicht, weil es nämlich ein Ghostwriting war. Irgendeiner.
Da solltest du vielleicht mal erklären, was Ghostwriting überhaupt bedeutet. Ich meine, für uns ist es klar, aber.
Naja,
vielleicht
für
nicht
mich bedeutet es eigentlich, dass jemand anderes das Buch schreibt. Das gibt es in, ich würde sagen, unterschiedlichen Schattierungen, also dass er es komplett schreibt, dass die beiden sich intensiv auseinandersetzen, unterhalten. Und bei mir, wenn ich das als Ghostwriting bezeichne, noch, was ich heute tue, würde ich immer sagen, ich schreibe auch nicht jedes Buch, ich gehe auch nicht bei jedem Thema mit. Und dieser Satz, den man bei einem, würde ich frech sagen, schlechten Ghostwriter am Anfang hört, worüber wollen Sie denn schreiben? Was sollen wir denn aufschreiben? Den wirst du bei mir nicht hören, sondern ich will genau wissen, ist das ein tragfähiges Thema und das dann auch prüfen, weil wir ja beide hinterher auch Türen öffnen zu Verlagen und eine Marketingstrategie entwickeln. Und wenn dann schon die Idee Mist ist, dann haben wir da ja beide schon am Anfang recht früh keine Lust mehr zu. Na, jedenfalls kamst du diesem Ghostwriting und das war auch okay, war dann abgeschlossen, war Buch gegen Geld eigentlich. Und dann kam ein weiterer Kunde irgendwann und sagte, er möchte mit mir ein Buch schreiben. Und ich dachte, okay, das kenne ich ja jetzt schon, Buch gegen Geld. Und dann sagte er, nee, so nicht. Und da habe ich irgendwie gedacht, ach schade, eigentlich doch, doch, doch. Und habe erstmal darauf bestanden, weil ich nicht gesehen habe, was vielleicht dahinter stecken könnte auf mittel- und langfristige Sicht. Und zum Glück kann ich heute sagen, Oliver Pott hat sich dann durchgesetzt und hat gesagt, nee, wir machen das Buch zusammen, ich bringe so gute Ideen rein, hinter das Netzwerk für die Veröffentlichung und du schreibst das Ding eigentlich wesentlich runter, wir tauschen uns auch viel aus darüber, lassen das Wissen zwischen den Köpfen wachsen und machen dann ein Buch draus. Und dann hat er darauf bestanden und das hat für mich wirklich den großen, großen Game Changer gebracht, dass draußen ein Buch war, wo mein Name drauf stand. Und so bin ich zum ersten Buch gekommen mit meinem Namen drauf. Das war dann okay, erfolgreich, ist Manager-Magazin-Bestseller geworden, was schon ganz cool ist, aber nicht Spiegel-Bestseller. Das war eigentlich so ein kleines Ziel, was mehr noch er hatte als ich. Und da haben wir ganz viel draus gelernt. Wir haben beim Verlag Sachen am Anfang falsch adressiert, falsch umgesetzt. Unsere eigene Vertriebsstrategie hatte Optimierungspotenzial und wir haben wirklich viel, viel gelernt bei diesem ersten Buch und haben dann ein zweites zusammengeschrieben, um zu sagen, okay, jetzt erst recht. Wir waren nicht so erfolgreich wie Beate Balz mit ihrem ersten Buch. Das können wir ja wohl besser. Nicht besser als sie, aber besser als wir beim ersten Mal. Und haben dann die ganzen Learnings reingepackt ins zweite. Und da ist es dann auch wirklich weit oben auf der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Und dann gab es Nachfolgewerke. Und dann ist es irgendwann dazu gekommen, dass wir festgestellt haben, ey, das ist wiederholbar. Die Strategie, die wir da entwickelt haben, die hat jetzt sozusagen ihre ganzen Ecken und Kanten verloren, wo was schiefgehen konnte oder sehr wahrscheinlich schiefgehen konnte. Und wir haben jetzt was entwickelt, was mit ziemlicher Sicherheit funktioniert und mit ziemlicher Sicherheit für andere auch wiederholbar ist. Und das haben dann Kunden natürlich spitz gekriegt. Ein bisschen haben wir vielleicht auch drüber gesprochen, wer weiß.
Möglich.
Und dann sind Kunden zu mir gekommen und dann haben wir es eigentlich für andere Autoren auch in der Form gemacht. Also ich habe mich wieder mit ihnen zusammengesetzt. Was ist dein bestes Wissen? Wie können wir es noch besser machen? Was braucht es noch, damit es ein richtig gutes Sachbuch wird? Und wie können wir hinterher die Vertriebsstrategie so aufbauen, dass das Ding auch zündet bei Verlagen und bei Lesern? Das ist so ein bisschen ja der Dreisprung, den man machen muss. Gutes Buch schreiben, Verlage überzeugen und dann Leser überzeugen, wobei Punkt 2 und Punkt 3 ja den charmanten Vorteil haben, wenn der Verlag versteht, dass die Leser das Ding hinterher haben wollen, ist das eigentlich abgehakt.
Das stimmt.
Genau.
Und das ist ja im Prinzip jetzt auch die Grundlage, weshalb wir uns ja entschlossen haben, genau diesen Podcast, also nicht nur jetzt diese Folge, sondern generell den Bestseller-Podcast zu machen, ne? Denn du hast deine Erfahrung gemacht, ich habe meine Erfahrung gemacht und jeder stellt sich aber die gleichen Fragen oder steht vor den gleichen Problemen. Und deshalb gibt es nämlich genau diesen Podcast, damit wir halt mit diesen ganzen Vorurteilen mal aufräumen oder mit den falschen Annahmen, was man machen müsste.
Genau.
Und deshalb denke ich, was hältst du davon, wenn wir heute mal über die Erfolgsverhinderer sprechen? Also ja, die, wie soll man sagen,
Die Gründe, warum es dann doch nicht klappt, trotz größtmöglicher Motivation am Anfang.
Genau. Und ich meine, letztendlich ist es ja so, dass der alles entscheidende Grund,
Na,
warum es nicht klappt,
jetzt
ist,
kommt's.
wenn man nicht anfängt, oder? Weil es ist ja letztendlich wirklich so, dass so viele Menschen haben ja immer, oder also ich höre es ja fast täglich, sie sagen, ach ja, ich wollte auch schon immer ein Buch schreiben. Ne? Also wenn man sagt, man ist Autor, Autorin oder so, ist ja, ach ja, ich wollte auch schon immer ein Buch schreiben. Kommt also in 95% der Fällen, aber die meisten, ja, fangen halt nicht an. Und
Ja.
ich habe immer so auch einen Spruch von meinem Business-Mentor so im Kopf, der hatte mir mal gesagt, Beate, rotz doch erstmal was hin. Verbessern kannst du es dann immer noch. Und das ist eigentlich ja so, dass mein Hauptantrieb nicht nur fürs Buch, sondern generell fürs Business, dass man da ja einfach erstmal anfängt und dann sortiert sich ja alles. Ne? Also das, also eigentlich ist der für mich immer in allen Bereichen, nicht nur beim Buch, sondern eben im Business, überhaupt erstmal zu starten. Das Nonplusultra.
Das stimmt. Ich meine, da stecken ja zwei Sachen drin, ne? Also das Hinrotzen zum einen hat ja die Funktion, dass du anfängst. Ich
Genau.
glaube, das sollte man dann nicht zu lange durchs Projekt tragen, aber es geht ums Anfangen. Und was so ein bisschen als Erfolgsverhinderer dann auch dahinter steht, ist ja die Frage, traue ich mir das zu, ein Buch zu schreiben? Also habe ich so dieses Hochstapler-Syndrom am Anfang, dass ich denke, mein Buch ist ja nicht gut genug oder es gibt andere größere Experten in meiner Nische vielleicht. Und da kann man ja eigentlich vielleicht eine Sache erstmal zugrunde legen und da glaube ich sehr dran, dass Bestseller tatsächlich nie so dieses Buch sind, was alles erklärt in der Nische, sondern sogar ganz im Gegenteil. dass du eigentlich für ein Problem deiner Leser, und das ist schon mal die erste Aufgabe vielleicht, eine ziemlich geniale Lösung hast, die eine
Eine,
vor
wie
allem,
gesagt, ne?
genau.
Nicht Lösungen, sondern die eine, ne? Ja.
Genau, weil so ein erster Impuls könnte ja sein, ich schreibe ein Buch über ein Thema, keine Ahnung, abnehmen, gesund 100 werden, endlich mal meine Sachen hintereinander kriegen im Büro, so diese Klassiker-Themen eigentlich, ne? Endlich mit den Teammitgliedern und dem Chef verstehen, alles, was immer, immer wieder kommt, zu Recht auch, weil es immer, immer wieder ein Thema ist. Und da alle Theorien mal abzubilden, alle Zugangswege mal abzubilden, das ist was, was viele immer versuchen und wo man eigentlich sofort sagen müsste, stopp, such dir eine gute Lösung aus. Deine Leser kennen wahrscheinlich schon viele der Lösungen und haben für jede einzelne Lösung da draußen irgendwann mal für sich entschieden, das ist es noch nicht. Das ist noch nicht gut genug, nicht schnell genug, das ist nicht die Abkürzung, die ich gesucht habe. Und sie suchen eigentlich etwas, was relativ schnell und einfach ihnen dann den Weg ebnet. Das sieht man, finde ich, immer an so Bestsellern wie die 1%-Methode. Wenn du dir das Buch anschaust, geht es eigentlich darum, dass du jeden Tag oder jede Woche oder wie auch immer 1% besser wirst. Und da muss man keine dreijährige Bankausbildung machen, um da den Zinseszinseffekt hinter zu erkennen. Es wird halt irgendwann mehr und mehr steigen.
Ja, deshalb ist es ja auch letztendlich so, dass das Buch ja auch Bestseller heißt und nicht Best Writing oder so,
Genau.
dass du eben das Buch eben ja auch ja, gut verkaufen kannst. Und wenn du eine einfache Lösung findest, also die eine Lösung aufzeigst, dann verkauft sich sowas halt auch besser, als wenn du eine ganze Enzyklopädie, kann man es heutzutage noch sagen, oder sind
Kennt
wir
halt
schon so
keiner mehr.
oldschool, aber dann an Lösungen anbietest, und das verkauft sich halt auch nicht so, ne?
Ja, definitiv. Und dahinter steht nochmal das Hochstapler-Syndrom. Ne? Du denkst, du musst das Buch schreiben, was viel besser ist, was viel mehr Inhalt hat, was, das finde ich immer das Schlimmste, dass man so ein bisschen Sorge hat, die anderen Experten in meiner Nische, die schauen drauf und sagen, jetzt ist er aber ein bisschen unter der Latte durchgesprungen. Ne? Das hat er ja ein bisschen sehr einfach erklärt. Und am besten noch ärgern die sich dann aber, wenn das Ding ein totaler Bestseller wird. Und dann kommen die drei anderen Experten dieser Branche auf der nächsten Expertentagung und sagen, ihr neues Buch, das ist aber etwas unterkomplex, ne? Und da muss man sich halt fragen, will ich ein Buch schreiben, wo die drei hinterkommen und sagen, das war so toll geschrieben, nicht mal ich hab's verstanden. So dicht, so reich an Informationen. Oder möchtest du diesen roten Aufkleber haben, wo die Leute sagen, wow, das war eine coole Lösung mal für ein echtes Problem. Die kannte ich so noch nicht, die hat Spaß gemacht, das war gut zu lesen, der Titel war schon irgendwie cool, wie die 1%-Methode, ne? Und dann Untertitel habe ich gerade ehrlicherweise nicht parat, aber da wird es irgendwie darum gehen, wie sie mit einfachen Schritten große Veränderungen erreichen. Und das ist immer heißes Thema dafür, was die Leute draußen suchen. Mit einfachen Schritten, Abkürzungen und coole Ziele erreichen. So ein bisschen der alte Satz, Menschen kaufen Transformationen, nicht Informationen. Und ich glaube, wenn man das im Hinterkopf hat, kann man sich schon mal ein bisschen lösen von dieser Angst, ah, das ist vielleicht nicht das am meisten sophisticated Buch in meiner Branche und darf ich damit an den Verlag herantreten? Eindeutige Antwort wäre ja wahrscheinlich ja, unbedingt machen, weil sonst fängst du gar nicht erst an.
Das ist absolut richtig, genau. Und deshalb sind wir ja hier und sprechen nämlich auch noch über alle anderen Erfolgsverhinderer heute mal in dieser Folge. Also ich auf alle Fälle werden wir dieses Thema jetzt gerade mit dem Ich bin nicht gut genug oder wie man das auch angeht, in einem der nächsten Podcasts mal genauer besprechen, mal wie man da konkret vorgeht. Aber jetzt würde ich sagen, zählen wir erstmal wirklich die Fakten auf, die ja, die eben passieren, wenn du nicht nach der Methode oder nach den, wie soll ich sagen, nach den Strukturen oder so gehst, wie wir vorgegangen sind dann, ne?
Ja, weil die ja letzten Endes zumindest mal für einen bestimmten Bereich wiederholbar sein sollen. Das ist immer der Anspruch, den ich und ich glaube du ja auch, ne, an die Sachen mit deinen, an die Projekte mit deinen Kunden hast. Und die Anfangsverhinderer, die Verhinderer im Projekt, die sind, glaube ich, immer ziemlich austauschbar. Das ist auch eine gute Nachricht. Es scheitert häufig an den gleichen Dingen. Und die Lösungen sind auch relativ austauschbar. Das ist so ein bisschen, man muss den Weg halt mal gegangen sein. Das ist das Gemeine, aber das ist im Leben manchmal so, ne? Das Leben wird geradeaus vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.
Oh
Und
ja.
deswegen gibt es ja für alles Experten. Also alle, die uns jetzt zuhören, sind für irgendein Thema, wahrscheinlich nicht für Bücher und Bestseller Experten und wissen genau, ach, das sind so Fallen, da laufen meine Kunden immer wieder rein. Können da wunderbar drüber erzählen und haben damit übrigens ja auch schon wieder eine kleine Auswahl an Themen für ein sehr, sehr cooles Buch an der Hand. Und so wollen wir ja auch sagen, was sind Anfangsverhinderer? Und das ist mir ja immer ganz wichtig, wir streiten da ja immer sehr liebevoll drüber. Du sagst immer, Anfang ist das Wichtigste. Ich sage immer, fertig machen ist schon auch noch ein Teil der Geschichte.
Sicher,
Und
auf
da
alle
kommt der
Fälle, ja.
nächste Anfangsverhinderer ins Spiel eigentlich, ne? Dass die Leute anfangen sehr motiviert sind und auch wissen, worüber könnte denn mein Buch sein und vielleicht schon falsch ins Projekt starten, aber auf jeden Fall dann Schwierigkeiten kriegen. Der eine, das ist was, was ich manchmal erlebe, hat dann 100 gute Seiten, die auch durchaus gut zu lesen sind und denkt dann, ach schade, ich hatte dem Verlag 280 verkauft. Aber eigentlich ist das Thema auserzählt, weil es vielleicht noch nicht genug Fleisch am Knochen ist bei dem Buch. Oder, das ist eigentlich noch der häufigere Fall, die Leute sind spielend als Experten ihrer Branche in der Lage, dir bis übermorgen 800 Seiten Buch zu diktieren zu dem Thema, zu allem, was ihnen einfällt. Und das geht irgendwo ins Lektorat. Da würde schon bei 800 Seiten, glaube ich, Bestechungsgeld fließen müssen oder so. Ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sie sich das antun. Und dann ist es irgendwie nicht kohärent, nicht stringent. Es holt die Leser nicht ab. Es braucht erstmal 80 Seiten ausufernde Einführung, so wie Effi Briest zum Beispiel, um jetzt mal den
Nichts gegen
Sachbuchbereich zu
Effi
verlassen.
Briest. Ja.
Nichts gegen Effi Briest, ja, aber die ersten drei Seiten sind furchtbar. Da wird nur der Garten beschrieben. Und das interessiert halt an meinem Sachbuch schon mal gerade
Also
keinen.
Jan, ich muss ja mal zwischengrätschen. Also nichts gegen Gartenbücher, ja? Du weißt ja, wen du vor dir zu sitzen hast, oder?
Stimmt.
Das war gerade ein ganz schlechter Aufhänger.
Ja, ist eins meiner Talente, mich hier in Fettnäpfchen zu manövrieren.
Aber gut, wir wollen
Ja.
ja nicht abschwenken hier oder
Doch, doch,
abschwenken. Oh Gott.
unbedingt. Wir möchten bitte unbedingt jetzt das Thema nochmal
Abschweifen, jetzt habe ich es genau.
abschweifen. Strukturierung. Wie machst du das mit deinen Kunden? Damit wir Effi Briest und Gartenbücher in die nächste Podcast-Folge verlagern können.
Genau. Ja, na, letztendlich ist es ja wirklich so, dass, dass ich wirklich erstmal anfange, letztendlich, so wie du es ja wahrscheinlich auch machst, dass du erstmal fragst, was ist denn, ne, worüber soll es denn gehen? Aber eben nicht nur das Thema ist entscheidend, sondern so ein Buch, Projekt muss man eben wirklich auch als gesamtes Projekt sehen. Und da fallen ja so viele, viele Sachen rein, nicht nur wie das Buch an sich strukturiert ist, sondern es ist ja immer unterschiedlich, für wen du das schreibst. Also es sind ja so viele, dass da gehen wir jetzt ja gleich nochmal genauer drauf ein, aber du musst ja immer gucken, wirklich, ist das Thema marktfähig? Was will ich denn mit dem Buch überhaupt erreichen? Welche Ziele habe ich? Welchen Nutzen soll der Leser haben? Wer sind meine Leser? Weil ich habe immer so ein Beispiel, wenn du ein Finanzbuch schreibst, zum Beispiel, weiß ich was, über, keine Ahnung, irgendwelche Vermögensanlage. So, und du schreibst ein Buch halt über Vermögensanlage. So, was passiert mit diesem Buch? Es staubt in irgendwelchen Regalen ein. Schreibst du aber ein Buch und du sagst, oh, ich habe jetzt die ganzen jungen Leute, das ist meine Zielgruppe, dann schreibst du eben das Buch ja ganz anders, weil die haben eine ganz andere Voraussetzung. Die haben noch keine Ersparnisse oder können nur kleine, was ich, Sparraten oder sonst was machen, haben aber lange Zeit. Und sind aber auch von der Aufnahmefähigkeit, also die wollen ja keine Romane lesen, wenn wir jetzt wieder mit Effi Briest sprechen wollen,
TikToks.
sondern. Ja, sondern die sind eben wirklich so zack, zack, schnell Tipps und optisch und so weiter. Also muss das Buch schon ja ganz anders strukturiert werden, als wenn du dann zum Beispiel für, sag ich mal, so unsere Generation, die etwas gesetzteren, die schon
Ja.
gern auch mal vielleicht einen etwas längeren Text durchaus lesen wollen und sich informieren wollen und auch eine ganz andere Lebenssituation haben, ja, wo dann schon wieder, sag ich mal, Sicherheitssachen mitspielen oder so, dann würdest du da zum Beispiel die Vermögensanlage ganz andere Themen damit besprechen. Oder du hast zum Beispiel die alten Leute, die dann, sag ich mal, gern ausführlich informiert werden wollen, aber auch da wieder, da ist dann irgendwie Thema Rentenabsicherung oder was auch immer. Also du hast, sag ich mal, zu einem Thema hast du schon, nur wenn du die Zielgruppe dir anguckst, ja ganz andere, sag ich mal, Ausgangslagen, und dementsprechend muss ich ja auch so ein Buch völlig anders strukturieren, und das musst du ja im Vorfeld erstmal alles dir überlegen und festhalten, und dann eben deshalb wird es halt ein Projekt, weil du auch gucken kannst, ist das dann auch marktfähig, weil ich sag mal, wenn du jetzt keine, nur mal angenommen, du hättest keine alten Leute und du sagst aber, also das ist genau mein Thema, ich kenne mich da so aus, und dann hast du vielleicht noch drei Leute, die das interessieren könnten, dann bringt es ja auch nichts, ne? Ist ja nicht marktfähig. Also.
Ja, stimmt. Ich glaube, alte Leute gibt es ja nicht mehr. Das wurde ja durch Best Ager
Ach so, ja.
ersetzt. Ne? Von daher können
Vergaß,
wir ja
ja,
nur für die
stimmt.
schreiben, maximal. Aber was natürlich da drin steckt, ist, glaube ich, auch die Frage, wie schaut der Verlag hinterher drauf? Und einer der größten Anfangsverhinderer, da machen wir doch nochmal einen kleinen Step zurück, ist, dass die Leute denken, das Buch gibt's schon, das Wissen gibt's schon. Und da würde ich immer sagen, das ist erstmal eine gute Nachricht. Wenn es dazu schon ein Buch gibt oder irgendein anderes Wissensprodukt, was bekannt geworden ist, es gibt ja auch tolle Videokurse oder irgendwelche Communities mittlerweile online, wo man sich austauscht. Und da ist wirklich mal meine Antwort, das Thema gibt es schon, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, weil aus meiner Sicht gibt es nur zwei Gründe, warum ein Thema, was interessant ist, irgendwie noch nicht erschlossen wurde, was für mich als Autor erstmal interessant scheint, muss ich dazu sagen. Das eine ist, ich bin total genial. Ich habe die eine Nische gefunden, wo noch nie jemand ein Buch drin geschrieben hat, wo es aber reichlich Leser mit großem Interesse und 24,95 für ein Taschenbuch in der Tasche gibt. Die sagen, endlich gibt es das Buch. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere ist, warum da noch, ach so, und das hat keiner gesehen. Nur du als genialer Autor hast das gesehen. Und die andere Möglichkeit ist, das Thema interessiert keinen. Und ich würde immer davon ausgehen, diese hohe, hohe Genialität, das ist äußerst unwahrscheinlich. Ich nehme die für mich gar nicht an, dass ich das schaffe. Wenn es das Thema noch nicht gibt, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Aber was dann passieren muss, ist, dass du dir anschaust, naja, der Verlag weiß das auch. Die freuen sich ausdrücklich, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, wenn du ein Buch schreibst, wo es schon diese Themennische schon mal beackert wurde. Manchmal und gar nicht so selten auch bei diesem Verlag schon, wo du aber einen anderen Zugang findest. Das finde ich sehr heiß. Also das ist eins der Hauptentscheidungsargumente, wo die Verlage hinterher drauf schauen. Gibt es das Thema schon? Gibt es da schon gute Bücher? Und was ist der erfrischend andere, vielleicht 10, 20% neu ausgerichtete Zugang, den dieser Autor jetzt hat? Und weil wir gerade schönes Takeaway-Wissen mitgeben, habe ich gleich noch einen anderen Tipp.
Okay. Ich grätsche da bloß mal dazwischen, weil es nämlich ideal passt. Denn das beste Beispiel ist immer dieses Darmbuch, ne? Also ich glaube, das kennt ja nun inzwischen jeder. Und da ist es ja auch so, dass man sich natürlich dann möglichst nicht den gleichen Verlag aussuchen sollte, wo besagte Weltspiegel oder nicht nur Spiegel, sondern Bestseller-Autorin ihr Buch da veröffentlicht hat, sondern alle anderen, die wollen dann ja auch so ein Darmbuch haben,
Genau.
und dementsprechend sind die dann wirklich auf der Suche nach solchen Autoren. Deshalb sollte man dann wirklich ja immer gucken, dass man sagt, Mensch, man sucht sich gleichwertige Verlage, und die sind dann auch ganz heiß auf bestimmte Themen, wenn die in anderen Verlagen schon super performen dann, ja.
Genau, und das ist der zweite Takeaway-Tipp eigentlich. Die schauen natürlich, wer ist der Autor oder wer ist die Autorin. Und das Darmbuch ist ja ein schönes Beispiel. Julia Enders hat ja dann einen Nachfolger jetzt kürzlich rausgebracht. Und da geht es, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube um 6 oder 8 Organe. Also was hat sie gesagt? Ein Organ funktioniert gut, wir brauchen ein neues Buch. Der Verlag hat mit Schecks gewunken oder ihre große Freude, Wissen zu teilen, hat sie übermannt. Es muss ein zweites Buch her. Und dann hat sie gesagt, Darm ist durch. Was haben wir denn noch so? Und hat jetzt das zweite Buch über, ich glaube, ich habe es nachgelesen, 8 verschiedene andere Organe geschrieben. Und genauso kannst du auch drauf schauen. Und offensichtlich hat das schon den Verlag überzeugt. Und bei Julia Enders ist ja noch hinzugekommen, der Verlag schaut sich den Autor relativ gut an. Hat der die Autorität? Das ist ja der alte Gag, ne? Autorität kommt von Autor, aber es funktioniert auch andersrum. Autor wirst du, wenn du in einem bestimmten Bereich eine gewisse Autorität hast. Und dann schauen die, im Englischen sagt man, earn the right to speak. Also hast du dir das Recht erarbeitet, irgendwie darüber sprechen zu dürfen. Und Julia Enders war Medizinstudentin, das war eine Sache. Das ist vielleicht jetzt noch nicht das volle Pfund gewesen. Aber sie hat bei einem Science Slam mitgemacht und hat da drüber sehr, sehr große Reichweite erreicht, weil das gefilmt und online gestellt wurde. Und dann gab es Millionen Zugriffe. So kenne ich die Geschichte. Und dann war relativ naheliegend für den Verlag zu sagen, okay, das ist cool, das interessiert Leute. Wir haben hier ein Proof of Concept für dieses Wissen. Das können wir sehr gut drucken. Und das sind so die beiden Geschichten. Also hast du Wissen in dem Bereich, was es schon gibt, und ein bisschen cooler gemacht, ne? Bei Dame mit Charme ist es vor allem der Stil des Buchs, der eben gar nicht medizinisch ist, sondern sehr flott geschrieben mit so witzigen Grafiken drin. Und das Zweite ist, bist du aber auch jemand, der da ein gewisses Pfund mit in die Sache einbringen kann? Als Autor habe ich die Autorität und idealerweise, das ist ja Teil unserer Strategie später auch, hast du schon eine gewisse Sichtbarkeit und Reichweite dafür.
Genau. Ja, und genau das ist nämlich auch noch wie du es schon auch richtig gesagt hast, dieses auch mal ein Thema anders angehen. Ich meine, ich bin ja bei mir auch das beste Beispiel. Ich habe mein erstes, der Spiegel-Bestseller war ein Gartenbuch. Und oh Wunder, es gibt tausende andere Gartenbücher
Oh,
schon, auch
Mist.
recht erfolgreiche. Und
Ja.
trotzdem ist unser Buch wirklich durch die Decke gegangen und hat da Preise abgesahnt und hat einen Hype ausgelöst, weil es anders mal konzipiert wurde. Es ist halt kein reines Ratgeberbuch, sondern es macht Spaß, dieses Buch zu lesen. Und das ist genau das, was ja auch Julia Enders umgesetzt hat. Eben, es gab bestimmt 100.000 Bücher vorher schon zum Thema Darm. Bücher, womit du dich, glaube ich, danach lieber erschlagen hättest, wenn du sie durchgelesen hast. Du weißt zwar über jede, weiß ich, Darmzotte dann Bescheid, aber hast dann auch keine Schlafprobleme mehr. Aber bei ihr ist es halt so, dass sie auch diesen Weg gefunden hat, wie sie dieses Wissen locker, leicht den Lesern vermitteln kann. Und das hat ja den Erfolg gemacht, ne? Und dann in Kombination natürlich mit ihrer Sichtbarkeit. Also das sind ja so die verschiedenen Faktoren. Ja.
Ja, sollten wir auf jeden Fall weiterverfolgen in den nächsten Folgen. Deswegen heißt es, glaube ich, weiterverfolgen.
Ja, genau.
Auf jeden Fall, was sind so Erfolgsgeheimnisse auch hinter Büchern, die es gibt, ne? Da hast du jetzt mich gerade drauf gebracht, bei Julia Enders, ich glaube, dann ist das Beispiel auch durch für heute, den Darm mit Schlaflosigkeit in Verbindung zu bringen. Das ist ja auch erstmal spannend, das ist ja gegenintuitiv, weil ich denke, wenn ich nicht schlafen kann, muss ich, keine Ahnung, die Jalousie runterlassen, Schlafmittel nehmen oder irgendwas. Das sind so die naheliegenden Sachen. Aber sie sagt, es gibt etwas viel Genialeres, das ist aber nicht so intuitiv. Sie hat eine etwas gegenintuitive Lösung. Und das finde ich immer ganz cool, wenn du so eine Lösung hast, wo du sagen kannst als Autor, Sie sind vielleicht noch nicht drauf gekommen, aber es ist einfacher und wirksamer als das, was Sie schon kennen. Weil die Leser draußen sind, ich sage immer etwas böse, fett, faul und gefräßig. Da schließe ich mich eindeutig mit ein dann, weil ich auch Bücher lese. Und wir alle sind so, wir suchen die einfache Lösung halt. Die schnellere, die mit der Abkürzung. Und wenn du sowas hast, wo du damit winken kannst, eigentlich als Argument, das ist gegenintuitiv. Das ist immer super spannend, weil das ist so ein bisschen dieses Geheimwissen, was wir alle hinter den Dingen suchen. Also die eine Diät, wo noch keiner drauf gekommen ist, ne? Das eine, was das ein bisschen anders macht, der eine Kniff, wie ich das ganze Team in der Firma hinter mir vereinen kann, ohne von meinen cholerischen Ausbrüchen ablassen zu müssen. Ne? Das Buch suche ich dann vielleicht. Und solche Dinge. Das ist was, was wir auch suchen mit unseren Kunden. Und dann kommt eigentlich auf dem Weg vom Anfangsverhinderer zum, naja, zum Projektverhinderer, zum Störenfried im Projekt ja die Strukturierung. Das ist das Nächste, was den Leuten schwerfällt. Da wollen wir auch Schwerpunkte setzen. Also wie schreibe ich das richtige Buch? Wie fange ich es überhaupt an? Was ist die perfekte erste Seite? Was ist die richtige Kapitelstruktur? Wie baue ich das erzählerisch auf? Wie viele Infos müssen rein? Wie viel sind zu viel an Infos? Was ist mit dem Storytelling, von dem die ganze Welt dann schnell spricht? Wie schaue ich auch ehrlich auf mich? Bin ich ein guter Erzähler oder schlafen die Leute mit dem Kopf auf der Tischplatte im berühmten U ein, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte und bei der 78. PowerPoint schon keiner mehr zuhört, obwohl es gerade spannend werden könnte für die Anwesenden, ne? Wie schreibe ich dann, wenn ich so bin? Wie mache ich das besser? Wo finde ich die Geschichten und solche Dinge? Worauf kann ich mich dabei auch verlassen? Das ist was, was wir, glaube ich, zeigen wollen und hoffentlich auch können.
Auf alle Fälle.
Sonst noch was, was dich antreibt, wo du sagst, das muss raus, damit von den vielen Büchern, die geplant, erhofft und gewünscht werden, noch mehr auf die Strecke kommen?
Haben wir bis morgen Nachmittag Zeit, dann kann ich dir das alles aufzählen.
Aufzeichnung
Nein, aber
läuft. Gib
ich
Gas.
würde sagen, also wir haben ja schon ziemlich viele Tipps jetzt hier reingepackt und ich würde sagen, dass wir zwar vielleicht das nochmal aufzählen, was wir bisher jetzt haben, aber in allen nächsten Folgen da nochmal tiefer drauf eingehen, weil alles ist wichtig, ja. Dieses, dass man eben anfängt und es natürlich auch zu Ende bringt, ist wichtig. Dann natürlich, dass du auch weißt, wie die Struktur zu sein hat, wie die Zielgruppe ist, wen man denn überhaupt ansprechen will, welches Ziel man mit dem Buch verfolgt. Also man selbst, ja, ob man sich jetzt als Experte positionieren möchte, ob man schon immer seine Botschaft einfach nur mal in die Welt hinaustragen möchte und damit seinen Fußabdruck hinterlassen kann oder möchte man möglicherweise Geld damit verdienen, sein Business aufs nächste Level heben, das als Kundenmagnet nehmen oder was auch immer. Also da, das ist ja die Frage eben, welches Ziel man selbst damit verfolgt, aber auch was der Leser ja davon hat, ne? Das ist ja auch entscheidend, weil wenn da kein Nutzen hinter ist, ja, warum sollte dann der Leser das Buch lesen, ne? Also dass man da sich das anguckt, als was man natürlich auch wahrgenommen werden will. Also das ist immer so was, ja, siehst du, gerade wenn du sagst, möchte ich noch was mitgeben. Oh ja, das ist ein Punkt, den ich unbedingt immer mitgeben möchte. Wie man sich mit dem Buch positioniert, sollte man sich vorher überlegen, denn es könnte ja klappen, dass man damit einen Hype auslöst. Und wie bei mir, ich habe mich plötzlich als Gartenexpertin mit dem Buch positioniert, die ich eigentlich gar nicht, nein, ich bin, aber eigentlich überhaupt nicht geplant war, so wahrgenommen zu werden. Dementsprechend sollte man dann wirklich im Vorfeld auch schon mal überlegen, als was will ich denn wirklich dann da draußen sozusagen wahrgenommen werden. Also das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den wir dann auch in einer der nächsten Folgen auch noch mal ganz konkret angehen sollten, ne?
Das ist ja auch, du hast es jetzt nicht gesagt, sozusagen was, wo du, was gar nicht so geplant war, ne, dass das kam mit der mit der Garten, Entschuldigung, langsam sprechen, mit der Garten-Spezialisierung. Und da würdest du heute sagen, das ist vielleicht sogar ein kleiner Fehler, der dir passiert ist. Wo
Also
du
ein
sagst,
Fehler jetzt
ja.
nicht unbedingt, aber bei mir war es halt so, ich hatte, weil es ja nicht geplant war, dass ich ein Buch
Ja.
schreibe und ich mich dann aber dazu entschlossen hatte und dann war mehr so diese Kurzschlussreaktion, was funktioniert denn gut als Thema und was hat bisher bei mir gut funktioniert, wo habe ich auch die meiste Reichweite online schon mit generieren können und das war halt auch Thema Garten, weil nun, ne, ich habe selbst auch gebaut und bauen und irgendwie dann Garten anlegen hängt ja irgendwie immer zusammen und dann dachte ich mir, es ist ja ideal, weil nicht nur das Thema funktioniert online gut, wie kann man irgendwie einen Garten schnell anlegen, sondern es hat ja auch noch einen Nutzen, weil ich dieses Buch dann geplant habe, Mensch, kann ich ja meinen Bauherrn immer schön mit in die Hand drücken, also haben die ja damit auch einen Mehrwert. Und das war das Thema. Und ich habe natürlich gar nicht dran gedacht, also für mich war ja gar nicht klar, was man erreichen kann mit so einem Spiegel-Bestseller, was das für eine Lawine auslöst. Und dass da irgendwann mal, weiß ich was, der RBB wegen einer Gartensendung anfragt, daran denkt man ja überhaupt nicht. Und dementsprechend habe ich dann erst danach gemerkt, dachte mir, ach Gott. Oh Gott, jetzt bin ich Gartenexpertin. Ach du Schande. War eigentlich nicht so geplant, aber ja, sollte man sich wirklich eben im Vorfeld überlegen. Deshalb ist das immer eins meiner Themen, wo ich wirklich alle meine Kunden dann besonders darauf stoße und sage, überlegt euch das vorher, als was wollt ihr wahrgenommen werden. Ja.
Genau, und da wollte ich noch mehr darauf hinaus. Eigentlich, was sind Fehler, die auch passieren können? Ne? Ich finde immer gut, wenn man aus Fehlern lernt. Mein Satz dazu ist immer, es müssen ja nicht die eigenen sein. Das ist definitiv eine Abkürzung. Und wir können halt viel zeigen. Also auch bei dem ersten Buch, wo dann mein Name drauf stand, wie ich eben sagte, sind Fehler passiert. Also wir haben es geschafft, mit einer bestimmten Strategie dafür zu sorgen, dass, als das Buch rauskam, der berühmte ET, der Erscheinungstag, da war, dass innerhalb der ersten Stunde 400 Bücher verkauft worden sind. Was cool ist. Und da könnte man ja sagen, das ist eine Dynamik, die dann auch später zum Spiegel-Bestseller gereicht hätte. Locker. Problem war, die waren danach ausverkauft. Es gab bei Amazon, und das war der Hauptmotor unseres Vertriebserfolges, keine Bücher mehr. Und dann haben wir ewig lange diskutiert, wer jetzt in den Sprinter steigt oder das beliebte Konkurrenzmodell und 450, 800.000, 2.000, 3.000, keine Ahnung, das wurden immer mehr, Bücher zu Amazon fährt. Und Amazon hat gesagt, wir gehen nicht ans Telefon. Ihr könnt hier gerne anrufen, ihr könnt am Tor rütteln, ihr könnt hupen mit eurem Sprinter, was wir dann nicht getan haben. Wir lassen euch halt nicht rein. Aber so in 14 Tagen wieder. Da könnt ihr ja was bringen, weil wir haben jetzt gesehen, das Buch verkauft sich sehr gut. Das ist halt, Amazon lässt sich da nicht in die Karten blicken. Und wie wir darauf reagiert haben, wie wir das beim zweiten Mal besser gemacht haben, dass Amazon sich mal gleich 3000 Bücher vielleicht ins Lager gelegt hat. Das wäre so eine Sache, die ich total gern zeigen würde. Also, was sind Fehler, die wir gesehen haben? Ich habe bei einem der sehr, sehr großen Coaches in der Branche tatsächlich einen Fehler gesehen, der hanebüchen ist, auf den man aber nicht kommt, wenn man ihn nicht macht. Und der dafür gesorgt hat, dass er nicht mit Beate Balz auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen ist, dass er nicht in diesem elitären Kreis gelandet ist mit dem Buch, sondern nur Platz 2. Und zwar, weil ihm der Verlag, der es nicht besser wusste, einen großen Gefallen getan hat. Und solche Dinge. Das würde ich gerne zeigen. Woran scheitern diese Sachen dann auch? Wie kann man das besser machen? Was sind Workarounds für bestimmte Sachen? Und ich glaube, da haben wir eine Menge zu erzählen. Was ist dann hinten raus auch der maximale Nutzen aus dem Buch? Weil du kannst ja Buchautor werden, kannst auch Bestsellerautor werden, aber dann musst du eigentlich schon präpariert sein für den nächsten Schritt. Musst dann gucken, wie kann ich aus dieser initialen Energie den maximalen Nutzen für mich ziehen? Weil viele sind ja Experte und wollen das Buch schreiben, um endlich der Wettbewerber zu sein in ihrer kleinen Nische, zu dem alle aufschauen oder wo die sagen, oh nein, jetzt kommt der wieder, der hat mich bei Google weggeblasen. Immer kommt der zu dem Thema oder die. Und das liegt natürlich auch ganz, ganz viel am Buch, wenn du dann deine Hausaufgaben machst, wenn du nicht plötzlich Spiegel-Bestseller-Autorin oder Autor bist und sagst, toll, habe ich genossen. Ich bin sofort in die Bahnhofsbuchhandlung gefahren, habe ein Foto mit dem Buch für Oma gemacht, ne? Und 3 Wochen später denkst du, Mensch, hätte ich ja mal posten können, hätte ich ja mal in meinen LinkedIn-Beitrag, hätte ich ja mal die Spiegel-Bestseller-Liste bestellen können. Naja,
Beim
habe ich
nächsten Mal
gemacht.
dann.
Beim nächsten Mal.
Genau.
Und da eben auch den maximalen Nutzen draus zu ziehen. Weil das Buch, das stimmt schon, ne? Also der eine blöde Satz, den ich eben gesagt habe, ist, Autorität kommt von Autor. Und der zweite ist eben, Buchung kommt vom Buch. Und sich da zu fragen, wie kann ich da vielleicht auch was draus machen? Wie kann ich das Buch hinterher als goldene Visitenkarte nutzen? Wie kann ich das Buch als 24-7-Verkäufer meiner Expertise nutzen, dass die Leute sich das Buch angucken, lesen das und sagen, wow, der weiß echt viel. Also ist mir immer noch ganz schön komplex, aber ich habe jetzt gesehen, der hat eine sehr, sehr gute Webseite oder sie hat eine sehr, sehr gute Webseite. Und da kann ich für nur 4.997 Euro kann ich mir das buchen. Top, da fahre ich hin. Das sind ja Sachen, die wirklich dann passieren. Und das Buch hebelt eigentlich deine Honorarliste nochmal und all diese Dinge zu zeigen. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel machen. Das Buch ist, würde ich sagen, nicht tot. Nicht für die Best-Ager nur, sondern auch für die alles darunter unterwegs sind und ist
Und
immer
ein
noch.
echter, Ein echter Gamechanger
Ein echter
sozusagen, ne?
Gamechanger. Und einer, den der Wettbewerb, wenn du Spiegel-Bestseller-Autorin bist, das muss der Wettbewerb erstmal nachmachen. Und das hat diese Riesenstrahlkraft. Du kannst ja sagen, ich habe die schönste Webseite. Ich habe 10.000 Instagram-Follower. Die kannst du dir irgendwo kaufen. Die wohnen dann alle in Ägypten oder Thailand. Aber ich habe 10.000 Instagram-Follower. Damit kannst du prahlen oder darauf verweisen oder weiß der Kuckuck. Du verkaufst damit aber nichts. Und mit dem Buch, das macht dir so schnell keiner nach. Das Buch im guten Verlag, muss man sagen. Ne? Im Eigenverlag, das ist ja noch ein anderes Thema. Aber das Buch beim guten Verlag mit einer guten Verkaufszahl, mit einer guten Auszeichnung hinterher, das muss der Wettbewerb erstmal nachmachen.
Stimmt, das ist der unfaire Vorteil, wie man so schön sagt, ne? Also
Genau.
ich finde, man merkt ja, wir haben richtig viele Themen. Also ich finde es ja schon spannend zu erfahren, die Sachen, die du auch jetzt gerade noch so angedeutet hast schon mal. Da gehen wir auf alle Fälle näher drauf ein. Und ja, in diesem Falle oder in diesem Sinne würde ich sagen, belassen wir
Eine
es.
Frage noch. Ich habe ja mit einer Frage angefangen. Ich beende das auch mit einer Frage. Wenn du heute noch mal ein Buch schreiben würdest, was würdest du als allererstes tun?
Oh, gute Frage. Oh, das ist wirklich eine gute Frage, weil mir rattern ja genau diese Themen. Also eigentlich, letztendlich ist es ja die Struktur, die wir ja jetzt auch schon angesprochen haben, die ganzen Sachen, dass das Thema stimmt, dass mir das Thema aber auch irgendwie Spaß macht, weil es bringt ja auch nichts, wenn du ein Thema hast, was eben wirklich absolut marktfähig ist und das aber du eigentlich gar keine Beziehung dazu hast. Und dann kommt ja eben nämlich danach dieses ganze Kladderadatsch, wenn du dann doch plötzlich da auch mit erfolgreich bist. Dementsprechend muss ja auch das Thema zu dir passen irgendwie. Und ja, wirklich eben so, also bei mir ist es ja immer so, ich plane zuerst das Ganze drumherum und das Schreiben kommt dann zum Schluss. So.
Ich sage mal ein bisschen polemisch, das Schreiben ist ja das Einfachste.
Ja, wirklich, ja.
Aber zu gucken, für wen, wer kauft's, ne? Wer
Genau.
liest's?
Ja.
Das sind schon die
Die
spannenden Fragen.
Vorarbeit ist das Entscheidende eigentlich, ja.
Definitiv. Genau. In dem Sinne, schreiben wir jetzt alle ein Buch. Wir beide nochmal vielleicht, wer weiß. Und alle,
Wer
die
mal bis zur
zuhören.
nächsten Folge.
Genau. Kenne
Genau.
der verrückteste Typ, den ich mal kennengelernt habe. Dr. Rainer Zittelmann. Mit dem habe ich mich getroffen, weil wir einen Videokurs für ihn produziert haben. Das ist etwas, was ich neben den Büchern auch noch tue, weil die Struktur ist sich erstaunlich ähnlich. Man muss das beste Wissen nach vorne rollen und dann den Rest einfach nur gut strukturieren, dass der zuschaut in dem Falle kapiert, worum es geht und warum das seine Abkürzung ist. Und den habe ich getroffen in Berlin. Und wir haben das so telefonisch vereinbart und da sagte er, ich bringe Ihnen morgen ein Manuskript mit für das Buch, was wir dem beilegen, dem Videokurs. Da habe ich gesagt, ach, das haben Sie schon fertig. Da sagt er, nein, das schreibe ich. Ich dachte, okay, ist klar. Wie viele Seiten wollen Sie denn schreiben? Ja, so 120. Wir machen so ein kleines Büchlein dazu. Okay, habe ich gedacht, not gonna happen. Der wird mir wohl morgen irgendwas erzählen, warum es nicht passiert ist. So ist er aber nicht, wer ihn kennt. Wir sind hingefahren und haben uns in der Lobby vom, was habe ich vergessen, Kempinski irgendwas Hotel getroffen. Und er drückte mir 120 Seiten Buch in die Hand, die er über Nacht geschrieben hatte. Hinterher habe ich verstanden, er hat dann seinen Videokurs mit mir zusammen produziert über mehrere Tage und auch andere Begleitmaterialien. Der war so in seinem Thema, dass er das wirklich aufsagen konnte. Das war aber ein Vorteil, den hat sicherlich nicht jeder und da muss man auch, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Der hat halt viele Vorträge gemacht. Der ist über die ganze Welt getingelt und hat das im, keine Ahnung, im koreanischen, japanischen, chinesischen Fernsehen immer wieder seine Geschichten erzählt, wo er über die Zeit auch wusste, dass die extrem gut funktionieren, dass die Leute da gerne zuhören, dass da was hängen bleibt, dass die lachen, an welcher Stelle. Also es war sehr, sehr gut durchorchestriert schon, sein ganzer Vortrag. Und den konnte er dann sehr gut nacherzählen eigentlich in diesem Buch. Mal wieder, muss man sagen, weil das auch in anderen Büchern von ihm schon, ist einer der meist übersetzten Autoren auch, die ich kenne. Und was man davon lernen kann, ist, dass man irgendwie einen Bezug dazu finden muss, welche Geschichten bei mir funktionieren auch gut. Und wer als Experte da noch nicht so oft vorne stand, in der ersten Reihe, auf der Bühne stand, Der muss auch in diesem Prozess erstmal lernen, was sind die guten Geschichten noch, weil die Infos, die wir als Experte alle haben, das ist, ich würde sagen, vielleicht das Skelett des Ganzen, aber Fleisch an den Knochen kommt mit diesen tollen Stories. Und da sollten wir auch drauf schauen, dass wir da ein bisschen Content liefern. Wie komme ich da dran? Die gute Nachricht ist, ich glaube, leichter als man denkt, aber man muss sich ein bisschen dafür öffnen und man muss hinterher, und da beißt die Maus keinen Faden ab, schreiben können, so ein bisschen unterhaltsam schreiben können. Aber
Das stimmt.
auch dafür gibt es Mittel und Wege.
Ein bisschen,
Ein
genau, ne?
bisschen.
Ein bisschen sollte man
Genau.
es schon können, ja. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne hören wir heute an dieser Stelle hier auf einfach
Ja.
und können auf die nächsten spannenden Folgen schon verweisen. Und ja,
So machen wir
ich
das.
sage
Es
einfach mal Tschüss,
ja,
oder?
es war mir ein inneres Plätzchen backen. Vielen Dank, Beate.
Mir auch, ja, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal,
Mach's
ne?
gut. Ciao.
Ja, du auch. Tschüss.
Das war eine weitere Folge von Der Bestseller Code, dem Podcast für Experten mit Bestseller-Ambitionen. Alle Infos zur Show findest du auch auf YouTube und Instagram unter @der.bestseller.code. Abonniere jetzt und hinterlasse uns gern eine Bewertung, damit noch mehr Menschen mit ihrem Buch sichtbar werden.